NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, ich freue mich auf den Abend mit Ihnen. Mit dem Buchpreis Pflichtlektüre Niedersachsen würdigt die Niedersächsische Landesbibliothek Gottfried Wilhelm Leibniz in diesem Jahr erstmals ein Werk, das sich in ganz besonderer Weise mit dem Land Niedersachsen auseinandersetzt. Im Rahmen einer Feierstunde, die am 3. Dezember stattfand, erhielt Claudia Gorille für ihr Sachbuch Silberquelle Party im Pavillon seit 1949 den mit 4.444 Euro dotierten Preis. Und heute, da ist sie gemeinsam mit Anne May von der Landesbibliothek in Hannover zu Gast hier bei mir im Studio. Und dann machen wir Lust auf 50 Jahre oldenburgische Landschaft. Die Ausstellung über die regionale Kultur- und Geschichtsarbeit im Oldenburger Land ist noch bis Anfang Januar in Jever zu sehen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel am Dienstagabend. Ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Ein kleiner Pavillon, große Geschichte und ein neues Kapitel in der niedersächsischen Literaturförderung. Die Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek hat in diesem Jahr erstmals den Buchpreis Pflichtlektüre Niedersachsen vergeben und ausgezeichnet worden ist Claudia Gorille für ihr Buch Silberquelle Party im Pavillon seit 1949. Und warum dieses Buch weit über Braunschweig hinaus erzählt, darüber spreche ich jetzt mit der Autorin Claudia Gorille und Anne May von der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek. Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung.
Pflichtlektüre Niedersachsen, das klingt so ein bisschen erstmal nach Schulbank, ist aber ein großer Kulturpreis, Frau May. Was steckt hinter dieser neuen Auszeichnung?
Wir sind ja die Niedersächsische Landesbibliothek und wir sammeln schon urlange die Pflichtexemplare. Und Pflichtexemplare heißen die deshalb, weil jeder Verlag, jede Institution, die in Niedersachsen veröffentlicht, ein Exemplar ihrer Publikation bei uns abgeben muss. Das gibt's schon sehr lange, dieses Recht. Das ist gesetzlich geregelt. Und in diesem Jahr ist das Gesetz nochmal aktualisiert worden, sodass wir zukünftig auch digitale Publikationen sammeln.
Es war Ihre Idee, so einen Preis auszuloben. Warum?
Weil wir einfach aufmerksam machen wollten auf diese wirklich vielfältige Sammlung. Also in Deutschland ist es so, dass eigentlich jedes Bundesland eine Landesbibliothek, mindestens eine hat, die eben die Pflichtexemplare sammelt. Und damit ist natürlich ein unfassbar großer Schatz entstanden über die Jahre, über die Jahrhunderte, muss man sagen. Und das ist so ein Reichtum an Publikationen aus niedersächsischen Verlagen. Das heißt, wir möchten gerne auf Niedersachsen aufmerksam machen, auf die Verlage, auf die Autoren und auf niedersächsische Themen. Und das ist genau das, worum es auch bei diesem Preis geht.
Welche Bücher wurden denn überhaupt ausgesucht? Welche sind denn dafür überhaupt in die engere Wahl gekommen?
Ja, wir haben natürlich ein paar Kriterien entwickelt. Und zwar sollten die Bücher vor allem gut lesbar sein auch. Und der Kern ist natürlich, es muss sich um Niedersachsen drehen, um ein niedersächsisches Thema. Das kann die Entwicklung der Landwirtschaft im Emsland sein. Das kann aber auch VW in Wolfsburg und Umgebung sein. Das kann auch eine Personengeschichte sein oder eben die Geschichte der Silberquelle, wie jetzt in diesem Jahr erstmalig gekürt.
Wer saß in der Jury und durfte mit auswählen?
Das war ein buntes Spektrum. Wir haben Jan Ehlert gewinnen können, hier ja gut bekannt, Eat, Read, Sleep, muss ich nur sagen, der auch den Vorsitz der Jury übernommen hat. Volker Petri, Geschäftsführer vom Börsenverein Nord, war dabei, Thela Wernstedt, die Präsidentin der Klosterkammer Hannover und Barbara Hartung, die Präsidentin des Landesfrauenrats Niedersachsen, und ich habe auch mitgemacht.
Erst waren es ganz viele Bücher, dann gab es eine Shortlist. Das waren dann 5 Bücher, die ich auch im Laufe des kommenden Jahres mal vorstellen möchte hier im NDR 1 Niedersachsen Kulturspiegel. Und dann gab es eine Gewinnerin. Und diese Gewinnerin ist Claudia Gorille. Claudia, was hast du gedacht, als du erfahren hast, du bist bei dieser Shortlist auf jeden Fall schon mal mit dabei, bei den 5 besten Büchern?
Ja, das war schon der Hammer. Ich habe mich mächtig gefreut. Zumal ich wusste ja gar nicht, dass es diesen Preis gibt. Ich habe die Longlist nicht mitbekommen und plötzlich bekam ich Post. Herzlichen Glückwunsch, Sie stehen auf der Shortlist zum Buch des Jahres Niedersachsen, und das war schon irgendwie großartig.
Dann war die Preisverleihung am 3. Dezember und alle waren natürlich ganz aufgeregt und dann wurde gesagt, wer gewonnen hat, und dann kam der Name Claudia Gorille mit Silberquelle Party im Pavillon seit 1949. Was hast du gedacht?
Also ich meine, das war sehr spannend. Also zuerst wurde ja jedes Buch von einem Jurymitglied vorgestellt und ich dachte mir, oh, das ist ja toll, das ist ja super. Also ich fand alle Titel wirklich ganz besonders toll und hatte nicht damit gerechnet, dass ich es werde. Und dann kam ja dieser goldene Umschlag. Also ich muss sagen, es war total toll zelebriert auch. Es war eine ganz würdevolle, sehr liebevoll gestaltete Preisverleihung. Dann kam der goldene Umschlag und ich dachte nicht, dass dann Silberquelle kommt, sondern ich hatte mit einer anderen Entscheidung gerechnet und war eigentlich erstmal sprachlos.
Also herzlichen Glückwunsch. Ich finde es ganz großartig. Erzähl doch mal ganz kurz, was ist das überhaupt für ein Buch, Silberquelle?
Das Buch ist im Grunde genommen eine Familiengeschichte. Meine Eltern haben 1949 die Silberquelle, einen zehneckigen Pavillon in Braunschweig, damals am Bahnhof hingestellt. Es war anfangs ein Kiosk, dann Kiosk und Kneipe und Kaffeegarten. Und ich bin häufig in Braunschweig angesprochen worden, spezielle Fragen zur Silberquelle und habe immer zur Resonanz, also als Antwort gehört, Mensch, das ist interessant, was du da erzählen kannst, dass du die Tochter bist und dass du so viel weißt und so, schreib das doch mal auf. Und da so eine Familiengeschichte ja nicht so isoliert stattfinden kann, sondern halt auch im Kontext dieser Stadt und in diesem Stadtviertel, habe ich also auch noch die Geschichte des Stadtviertels, das damals Bahnhofsviertel, jetzt Kultviertel, mit aufgeschrieben.
Wie war das denn so zu recherchieren in diesen ganzen Unterlagen auch von deinen Eltern?
Das war schon spannend. Ich meine, ich bin ja groß geworden mit der Silberquelle. Ich bin als Kind dort häufig gewesen, war in dem Keller, fand den großartig, weil der so labyrinthartig für mich war, konnte in den Schränken mich verstecken, weil da waren Katzen und jetzt habe ich mich dann professionell damit beschäftigt und war ganz erstaunt, was alles im Keller in den Akten für Dokumente waren. Also ich konnte lückenlos die Gründungsphase nachvollziehen. Das war schon sehr spannend. Und besonders war halt für mich auch, dass rund 400 Liebesbriefe meiner Eltern in Aktenordnern fein säuberlich vorlagen. Meine Mutter war ein sehr ordentlicher Mensch. Und sie hatte mir mal gesagt, du kannst das ruhig lesen. Aber ich dachte, ach komm, ey, das sind die Liebesbriefe deiner Eltern, das ist so privat. Und ich war froh, dass ich dann doch angefangen habe mit der Lektüre, weil diese Briefe mir ganz viel Aufschluss gaben über den Arbeitsalltag in der Silberquelle. Meine Eltern haben, weil es halt viel zu tun gab, häufig zeitversetzt Urlaub gemacht. Und kaum war der eine aus dem Haus, hat er halt geschrieben, das und das ist mir passiert. Und der andere, der zu Hause geblieben ist, das und das ist in der Silberquelle vorgefallen. Also es ist manche Anekdote auch überliefert, die auch halt Eingang in das Buch gefunden hat.
Und es sind wunderschöne Fotos mit dabei, auch alles gefunden von dir. Das macht ja auch was mit einem, wenn man dann hinterher so dieses fertige Werk vor sich hat, mit den Fotos, mit den ganzen Texten. Und es geht ja auch über eine Familiengeschichte so ein bisschen hinaus. Frau May, was begeistert Sie so an dem Gewinnerbuch, an der Silberquelle?
Also ich finde eben auch, das ist viel mehr als nur eine Familiengeschichte. Eigentlich lässt sich das auch ein Stück weit generalisieren. Es ist auch nicht nur für Braunschweigerinnen interessant, sondern könnte auch so eine Geschichte ja auch an anderer Stelle letztlich spielen, weil sie nämlich erzählt von einem Wiederaufbau in Braunschweig mit den Bollmann-Karten, von Architekturgeschichte auch, weil dieser Pavillon ja auch eine ganz besondere Gestalt hatte. Es gibt Rezepte, es gibt ein Stück Konsumgeschichte. Das finde ich ist wirklich auch super schön gemacht und so vielfältig auch. Also der Quellenreichtum. Und das hat uns natürlich bewogen. Also einerseits diese wirklich liebevolle Buchgestaltung, auch dass so ein kleiner Verlag wie Andreas Reifer sowas rausbringt, das ist einfach toll.
Wie war die Resonanz, Claudia, als die Leute erfahren haben, du hast gewonnen?
Oh, ich habe ganz viele Mails und WhatsApp bekommen und war schon irgendwie wuling am nächsten Tag.
Und hast auch schon viele Unterschriften gegeben in dein Buch, was die Leute natürlich, ich habe nämlich mal geguckt, hier steht zum Beispiel, es haben ja ganz viele Leute auch drauf reagiert und haben Rezensionen und so geschrieben. Und eins war zum Beispiel, ein Werk, das in jedes Braunschweiger Bücherregal gehört, hat Eckart Schimpf, Journalist und Buchautor, geschrieben. Oder der Deutschlandfunk Kultur hat geschrieben, spannende Geschichte, sehr schön erzählt und mit tollem Material ausstaffiert. Ich habe das Ganze mit großer Begeisterung gelesen. Chapeau, Matthias Wegner. Das ist schon Ein Ritterschlag alles.
Ja, das geht runter wie Öl. Nein, es hat mich echt total gefreut, das wirklich. Was ich noch sagen wollte, ist, das Buch heißt ja Party im Pavillon seit 1949. Das drückt aus, dass es die Silberquelle ja heute noch gibt. Und meine Frage, der ich auch nachgegangen bin, war, warum ist dieser Pavillon so attraktiv? Was waren die Bedürfnisse damals nach dem Krieg und was sind die Bedürfnisse heute? Und gibt es da eine Verbindung? Und ich habe festgestellt, dass die Verbindung ist, dass halt die Gäste immer umsorgt waren. Das ist ja ein ganz kleiner Pavillon und einer, der da gelernt hatte, hat gesagt, ich habe nicht verstanden, warum ich an die Tische gehen muss. Das sind ja nur 33 Quadratmeter. Da kann derjenige, der ein Bier möchte, doch rüberrufen, ich möchte mal ein Bier. Aber Joachim Gorille wollte, dass ich an den Tisch gehe und da bediene und das hinbringe und so. Und so ist das ja heute noch. Also die Crew, die an der Silberquelle arbeitet, das ist mittlerweile eine Disco und da gehen Leute von 18 bis 80 hin. Die geht rum und fragt, ob jemand noch irgendwas möchte. Also die Leute müssen das Gespräch nicht unterbrechen, die werden bedient. Und das macht etwas mit einem, das ist ein Teil der Wohlfühlatmosphäre also auch.
Ist es nicht auch jetzt gerade in dieser Zeit, dass man wieder so Ecken sucht, so Kneipen oder kleine Restaurants, wo es eben auch so ein bisschen, wie du schon sagst, auch familiärer zugeht, wo man eben umsorgt wird, dass das die Leute auch jetzt gerade in der heutigen Zeit vielleicht wieder besonders brauchen?
Ja, ich war Donnerstag da. Die Gaststätte oder der Pavillon hat Donnerstag, Freitag, Samstag auf. Und Donnerstag ist jetzt nicht so wild. Da kommen die Leute mehr auch zum Quatschen. Und als ich gesagt habe Tschüss, hatte ich eigentlich nur zu jemandem hinter der Theke Tschüss gesagt, rief der halbe Pavillon Tschüss. Also es ist irgendwie so ein bisschen familiär und ja, und das ist eine ganz schöne Atmosphäre, wenn die Leute dann anfangen zu tanzen. Also 33 Quadratmeter und davon geht noch ein Drittel Thekenplatz weg. Das ist also wirklich nicht groß. Und wenn die Gaststätte dann voll ist, dann ist das eigentlich mehr so ein Schunkeln. Aber der Stimmung tut das keinen Abbruch. Also es ist eine tolle Atmosphäre, muss ich sagen. Und es geht dann immer Freitag und Samstag bis in den nächsten Morgen rein.
Also ganz egal, es ist auf jeden Fall sehr, sehr kuschelig. Und wer das Ganze mal nachlesen möchte, schöne Fotos sehen und auch einfach mal wissen will, wieso ist das so und wie hat das alles mal angefangen, weil es ist wirklich eine ganz, ganz spannende und emotionale Geschichte, dann sollten Sie sich auf jeden Fall dieses Buch Silberquelle Party im Pavillon seit 1949 von Claudia Gorille kaufen. Das ist vom Neuen Buchpreis ausgezeichnet worden. Pflichtlektüre Niedersachsen im Verlag Andreas Reifer erschienen und kostet 20 Euro. Und zum Schluss muss ich jetzt auch noch wissen von Frau May, wie sieht es denn mit diesem Preis aus? Wie geht es weiter?
Ja, wir bereiten uns natürlich auf die nächste Preisverleihung vor. Wir werden das jährlich jetzt wiederholen. Es war ja wirklich ein schöner Erfolg auch, diese Preisverleihung. Und das Thema bleibt ja aktuell. Es gibt so viele Geschichten, die immer wieder neu auch erzählt werden oder neu entdeckt werden müssen. Und dafür gibt es diesen Preis. Also Niedersachsen als Thema, eine Bühne zu schaffen. Darum geht es eben auch hier.
Und wie sieht es bei dir mit neuen Büchern aus, Claudia? Hast du jetzt Blut geleckt und willst weiterschreiben?
Ja, auf alle Fälle. Also dieses sich vergraben an einem Thema, das macht schon Spaß. Ich bin ja Journalistin und halt recherchieren in die Tiefe und sich lange mit einem einzigen Thema beschäftigen, das ist schon eine tolle Aufgabe. Aber ich habe noch kein konkretes Projekt und über ungelegte Eier redet man nicht.
Nein, und wenn es dann gelegt ist, kannst du dich ja bei mir melden.
Das mache ich.
Bedanke mich ganz herzlich bei Anne May, dass sie hierher gekommen ist und bei Claudia Gorille. Und jetzt zu Weihnachten ist es eine schöne Geschenkidee, das Buch Silberquelle Party im Pavillon seit 1949. Schön, dass ihr da gewesen seid.
Danke. Gerne.
Vielen Dank.
Gerne.
Gemeinsam mit Ihnen geht es durch den Dienstagabend hier im Kulturspiegel bei NDR1 Niedersachsen. Die oldenburgische Landschaft ist zentraler Kulturträger und Kulturförderer des Oldenburger Landes, also von Delmenhorst über die Wesermarsch, das Jeverland, Kloppenburg und Vechta. In dieser Region kümmert sich die oldenburgische Landschaft um Kunst, um Musik, Literatur, Historie und auch um Sprache, sprich alles, was mit Kultur zu tun hat. Seit 50 Jahren gibt es diese Institution nun schon und aus diesem Anlass präsentiert sie eine Wanderausstellung, die einen umfassenden Einblick in 5 Jahrzehnte regionaler Kultur- und Geschichtsarbeit bietet. Und derzeit wird sie in Jever im Kreishaus gezeigt. Frank Jacobs über die oldenburgische Landschaft und die neue Schau zum 50.
Das Oldenburger Land hat ein ausgeprägtes historisches und kulturelles Selbstverständnis. Das hängt mit der Geschichte der Region zusammen, denn das Oldenburger Land war bis 1946 ein politisch selbstständiges Land. Man wollte deshalb bestimmte öffentliche Aufgaben eigenverantwortlich übernehmen, sagt der Präsident der Oldenburgischen Landschaft, Uwe Meiners.
Man hat die Oldenburgische Landschaft zunächst als Oldenburg Stiftung gegründet, das ist bereits schon mehr als 60 Jahre her, aber Pate stand eigentlich die Ostfriesische Landschaft, die ist auch eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Pflichtmitgliedern, mit dem Land Niedersachsen und den Kommunen, und in Anlehnung an die Ostfriesische Landschaft ist auch die Oldenburgische Landschaft 1975 als Körperschaft aus der Taufe gehoben worden, in einem großen Festakt im Oldenburgischen Staatstheater, sehr würdig.
Seitdem kümmert sich die Landschaft um die Kultur- und Geschichtsarbeit von Wilhelmshaven bis Damme und von Apen bis Delmenhorst. Insgesamt gehören zur Oldenburgischen Landschaft 6 Landkreise und 3 kreisfreie Städte, sagt Etta Bengen. Sie ist die Kuratorin der Ausstellung 50 Jahre Oldenburgische Landschaft.
Viele Gruppen haben sich in der Oldenburgischen Landschaft zusammengefunden. Wir haben auch in der Ausstellung die ganzen Vorstellungen der Arbeitsgemeinschaften und der Fachgruppen, die haben sich selber vorgestellt. Da haben wir ein Lesepult aufgebaut, weil das hätten wir gar nicht alles an die Wand bringen können. So viel wird da gemacht. Es sind Hunderte, Tausende von Menschen, die ehrenamtlich aktiv sind im Oldenburger Raum.
Die Gruppen kümmern sich zum Beispiel um die archäologische Denkmalpflege, Baudenkmalpflege, Bibliotheken, Kultur und Jugend, Kunst, Regionalgeschichte, Naturschutz und die niederdeutsche Sprache.
Und die Nacht ist noch jung, ja, und wie bin ich ledig?
Mann, ich soll.
Ey, yo, wat mut, dat mut, 100 mut, nane nok, so sücht nu mal ut, anes gefällt ob schnut.
Zum Beispiel organisieren die Oldenburger zusammen mit anderen Landschaftsverbänden den plattdeutschen Bandwettbewerb Plattsounds für junge Nachwuchskünstler. Es gibt überall in den Gemeinden Plattdeutschbeauftragte, die die Sprache an Kinder in den Schulen und Kindergärten vermitteln. Und die Landschaft hat eine Plattlern-App für Smartphone herausgegeben.
Und das, was du Westfriesen, das hieß du der Luke Ornstalt, ne?
Der Weißstuart, ne? Der hat das Herbenstück von Skriung.
Ach so.
Auch um den Erhalt des Saterfriesischen kümmert sich die Oldenburgische Landschaft und hat dafür einen hauptamtlichen Saterfriesisch-Beauftragten eingestellt.
Lodia! Komm jetzt!
Und auch den Heimatsport unterstützt die Landschaft, weiß Frieslands Landrat Sven Ambrosi, in dessen Kreishaus die Wanderausstellung gerade gastiert.
Das Thema Boseln, das ist ein Teil der Kulturidentität des Oldenburger Landes und insofern ist das ein ganz wichtiger Punkt.
Mit dem Projekt Naturkicker leistet die Oldenburgische Landschaft einen Beitrag zum Erhalt der heimischen Artenvielfalt, so Präsident Meiners. Im nächsten Jahr startet ein Projekt mit Schülern, das einen kritischen Blick auf Sportstätten und ihre Politisierung wirft. Das alles und vieles mehr können Besucher in der aktuellen Wanderausstellung erfahren, sagt Kuratorin Etta Bengen. Auf 13 großen Bannern findet man Informationen und Bilder über die Geschichte, Aufgaben und Projekte der Oldenburgischen Landschaft und erfährt viel Interessantes über das Oldenburger Land. Auch über den früheren Kulturkampf zwischen Oldenburg und Ostfriesland, der immer noch in einigen Bereichen eine Rolle spielt. Allerdings habe dieser heute eher symbolischen Charakter, sagt Landrat Ambrosi.
Es gibt ja sogar hier in Friesland und in Wittmund eine Gilde zur goldenen Linie, zur Aufrechterhaltung des historischen Streits. Und das endet immer wieder mit dem Friedensschluss. Und insofern ist das vielleicht auch ein Modell, wie man mit ursprünglichen regionalen Konflikten friedlich umgeht.
Schauen Sie gerne vorbei. 50 Jahre Oldenburgische Landschaft, die Ausstellung über die regionale Kultur- und Geschichtsarbeit im Oldenburger Land, ist noch bis Anfang Januar in Jever zu sehen. Danach geht's dann nach Delmenhorst, Kloppenburg und in die Wesermarsch.
NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, schön, dass Sie bei uns sind. Der in Kanada geborene Rocksänger Bryan Adams kann mittlerweile auf eine sehr, sehr lange Karriere zurückblicken. Heute Abend präsentiert NDR 1 Niedersachsen seinen einzigen Auftritt in Deutschland, in der Volkswagenhalle in Braunschweig. Worauf sich die Fans freuen können, hören Sie gleich hier bei uns. Dann nehmen wir Sie mit ins Deutsche Pferdemuseum nach Verden. Dort werden die besten europäischen Naturfotos des Jahres gezeigt. Und wir waren in Breitenberg, einem kleinen Ortsteil von Duderstadt. Die 821 Einwohner sind über das ganze Jahr kulturell sehr aktiv und am letzten Wochenende fand im dortigen Seniorencafé eine Weihnachtsausgabe statt. Und wir waren dabei. Schön, dass Sie bei uns sind. Schön, dass Sie bei uns sind hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Der in Kanada geborene Rocksänger Bryan Adams kann mittlerweile auf eine 45 Jahre währende Karriere zurückblicken. 1980, da veröffentlichte er sein erstes Album und seitdem gibt er weltweit umjubelte Konzerte. Heute Abend präsentiert NDR 1 Niedersachsen seinen einzigen Auftritt in ganz Deutschland. In der Volkswagenhalle in Braunschweig wird Adams seine Hits wie Summer of 69 und 18 Till I Die präsentieren. Und da ist sich Uli Kniep ziemlich sicher. I wanna be young, the rest of my life. Never say no, try anything twice. Till the angels come and ask me to fly. I'm gonna be 18.
Ewige Jugend gibt es auch für Bryan Adams nicht. Doch mit seinen 66 Jahren legt er auf der Bühne noch immer richtig los. Zwei Dutzend Songs spielt der Kanadier während seiner gut zweieinhalbstündigen Show in der Regel. Und selbst dann wird es immer noch Fans geben, die den einen oder anderen Favoriten vermissen. Neben 18 Till I Die und Everything I do it for you, darf das Publikum von Adams Vollbedienung erwarten. Denn diesen Anspruch stellt der Künstler auch an sich selbst.
I always try and put myself in the audience's perspective. Even when I'm singing, I try and project myself as if I was a punter sitting in the crowd. And if I was watching this show, what would I expect to see?
Ich stelle mir immer vor, selber im Publikum zu sein. Was würde ich verlangen? Diesen Anspruch möchte ich erfüllen.
But for me, I've always tried to imagine myself as one of the members of the crowd, trying to imagine what I'd like to see if I was watching this show.
Adams betätigt sich aber auch und erfolgreich als Fotograf und wurde für seine Arbeiten in diesem Bereich schon mehrfach ausgezeichnet. Seine Bilder zahlreicher prominenter Musiker wie Westernhagen und Künstlerinnen wie Cher wurden in den Kunsthallen zwischen Berlin und New York gezeigt. Sein Bilderzyklus Wounded, The Legacy of War, mit Porträts junger britischer Soldatinnen und Soldaten, die kriegsversehrt aus dem Irak oder Afghanistan heimgekehrt waren, sorgte für Aufsehen und Anerkennung. Auch für sein soziales Engagement ist Bryan Adams bekannt. Ein Teil seiner Konzerteinnahmen kam in der Vergangenheit dem Live Aid Trust, Greenpeace und Amnesty International zugute. Den meisten Applaus aber heimst er wohl für seine Fähigkeiten als Musiker und Entertainer ein. Denn fast alle seine Hits komponiert und textet Adams selber. Nicht zuletzt deswegen wurde er schon mit dem Grammy, der Goldenen Kamera und dem Bambi ausgezeichnet. Da seine Fans im Allgemeinen ebenfalls textsicher sind, wird sich Bryan Adams auch heute Abend in Braunschweig auf einen tausendfachen Chor verlassen können. Und das nicht nur zur Sommerzeit, sondern auch im Winter 2025 bei seinem einzigen Auftritt in Deutschland, bevor er im kommenden Jahr in Japan und Südamerika spielt.
Der Dienstagabend im Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Die besten europäischen Naturfotos des Jahres werden in Deutschland traditionell zuerst in Pferden gezeigt. Im Deutschen Pferdemuseum. Jetzt ist es wieder soweit. Dort sind nun die besten 100 europäischen Fotos zu sehen. Zum 25. Mal ist die Fotoausstellung jetzt zu Gast im Deutschen Pferdemuseum. Was es in diesem Jahr Besonderes gibt, weiß Maren Mommsen.
Der Träger des ersten Preises Naturfotograf des Jahres 2025, Luca Lorenz, kommt in diesem Jahr aus Berlin und er ist mit seinen 20 Jahren der jüngste Preisträger in der 25-jährigen Geschichte des Wettbewerbs. Dabei hat er ein eher zurückhaltendes Schwarz-Weiß-Foto gemacht. Sein Titel »Stille Verzweiflung«. Es zeigt ein Sperbermännchen, das nach dem Tod seiner Partnerin eine lebende Maus für seinen Nachwuchs gefangen hat. Doch die Küken sind während der Nahrungssuche des Vaters aus dem Nest gefallen.
Ja, ein sehr trauriges Bild, was Luca Lorenz uns hier präsentiert. Aber im Grunde ja der natürliche Lauf der Dinge, denn in der Natur liegen Leben und Tod ja dicht beieinander. Und es ist vielleicht auch mal gut, wenn man auf diesen intimen Moment oder durch diesen intimen Moment, der hier im Bild eingefangen ist, darauf aufmerksam gemacht wird.
Sagt die Leiterin des Deutschen Pferdemuseums, Ina Rohlfink. Auch der erste Besucher der Ausstellung, der Hobbyfotograf Reinhard Röpke aus Pferden, schätzt das sensible Foto des Sperbermännchens.
In den Augen sieht man also diese Verzweiflung, jeder für sich. Der eine, weil er seine Kinder nicht findet und nicht füttern kann, und der andere, weil er nun dran ist.
Für Röpke ist die Naturfotograf-Ausstellung jedes Jahr ein Pflichttermin.
Jedes Jahr kann man sagen, sind die Bilder schön. Lohnt sich immer, und ich glaube, das ist auch sehr beliebt hier in der Gegend.
In jedem Fall ist dem jungen Fotografen Luca Lorenz eine beeindruckende Momentaufnahme gelungen. Das Pferdemuseum hat sich aber ein anderes Foto als Titelfoto für seine Plakate gesucht. Zwei Welten heißt es und wurde vom dänischen Fotografen Jonas Bayer aufgenommen.
Er hat einen Kapsturmvogel aufgenommen, in einem perfekten Moment, im perfekten Sekundenbruchteil das Foto eingefangen, wo der Vogel halb unter Wasser und halb über Wasser ist. Der Vogel also beide Lebensräume, die er hat, in einem Bild zusammenfasst.
Auch ein niedersächsischer Fotograf hat nach Meinung der Jury eines der 100 besten Naturfotos dieses Jahres gemacht. Alexander Hormann aus Holzminden. Er wandert leidenschaftlich gern in Norwegen und stieß dabei auf eine wunderbar beleuchtete türkisweiße Eishöhle.
Der Blick in eine Eishöhle, und an der oberen Decke sieht man einen Tropfen, der erstmal gefroren scheint. Aber in der Bildunterschrift ist zu lesen, dass dieser Tropfen eben nicht gefroren ist, sondern dass diese Decke nach und nach Tropfen für Tropfen schmilzt. Und Alexander Hormann wollte mit diesem Foto auf den Klimawandel und den Temperaturanstieg hinweisen, vor dem die Gletscher dieser Welt ja leider nicht gefeit sind.
Leuchtend rot ist dagegen das Foto von einem Clownfisch in den flachen Küstengewässern bei Anilau, fotografiert vom Ungarn Romeo Budulai.
Wir sehen hier einen Clownfisch, also wir haben sofort beim Auspacken des Bildes an Nemo gedacht. Ein Clownfisch, der seine gerade abgelegten Eier bewacht. Also der Fotograf hat es geschafft, auf den Philippinen dieses Clownfischpärchen einzufangen, nachdem gerade die Eiablage erfolgt ist. Und hat den einen Fisch nun im Bild festgehalten.
Außerdem gibt es Fotos von einer Giraffe im afrikanischen Wolkenbruch, von tanzenden Skorpionen und verliebten Bibern. Traumhaft schöne Landschaftsfotos und auch ganz besondere Momente, wie der, den die Britin Mary Michaels Patterson unter dem Titel »Feuriger Abflug« festgehalten hat. Eine Möwe, die gerade aus dem Wasser startet, im Licht der goldenen Abendsonne. Die 100 besten Naturfotos des Jahres werden noch bis zum 8. März im Deutschen Pferdemuseum in Pferden gezeigt.
Einen schönen Abend wünschen wir Ihnen. Hier ist der Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Breitenberg, das ist ein kleiner Ortsteil von Duderstadt, liegt gut 4 Kilometer vom Stadtkern entfernt und hat derzeit 821 Einwohner. Und die sind über das ganze Jahr sehr aktiv, kulturell gesehen. Kürzlich gab es einen kleinen Dorfweihnachtsmarkt und jetzt am letzten Wochenende das Seniorencafé, das einen starken Zulauf hat als Weihnachtsausgabe. Sibylle Kölmel war für uns dabei.
Agnes Dorniden steht im Flur vor dem Gemeindesaal in Breitenberg. Die 87-Jährige ist heute gekommen, um hier am Seniorencafé teilzunehmen.
Das ist alles schön, die Unterhaltung, ne? Man kann sich mal unterhalten, ne? Die man sonst nicht trifft.
Das Café findet alle 2 Monate statt und Agnes Dorniden kommt, wenn es irgend geht, immer. Diesmal ist es die Weihnachtsausgabe. Es gibt eine festlich gedeckte Kaffeetafel, in der Ecke einen Weihnachtsbaum und der ortseigene Männergesangsverein Liederkranz ist da.
So, liebe Senioren, bevor wir das nächste Lied sehen, möchte ich im Namen des Männergesangsvereins mich bedanken, im Ortsrat, dass wir eingeladen wurden für diesen schönen Nachmittag hier in vorweihnachtlicher Stimmung.
Sagt Alois Friedrich, der seit vielen Jahren den Männergesangsverein leitet.
Die gern gemeinsam noch mal ein paar Weihnachtslieder singen.
Sagt Matthias Nolte, auch Gesangsmitglied.
So wie man das aus den Jahren kennt. Das erste, Lied Nummer 2, alle Jahre wieder. Kennt man fast auswendig.
Willst du mitsingen?
Im Saal werden die Gespräche stiller. Dann erklingen die ersten Töne des Keyboards. Andreas Dorniden ist hier der Bürgermeister. Auch er ist Breitenberger, war zwischendurch woanders und ist vor 11 Jahren zurück in sein Elternhaus gezogen. Nach der Pandemie hat er angefangen, sich um die Organisation des Seniorencafés zu kümmern.
Also diese Seniorennachmittage, die gibt es schon viele Jahre. Das haben vorher Frauen gemacht, die noch berufstätig waren. Und dann kam die Corona-Geschichte. Und dann ist alles eingeschlafen. Und dann wurde ich von der damaligen Bürgermeisterin gefragt, ob ich Interesse hätte, Seniorennachmittage zu machen. Und habe gesagt, okay, mache ich. Und die Resonanz kann man ja sehen, ist da im Dorf. Ne? Und ja, macht Spaß.
Das Durchschnittsalter hier ist über 70.
Für mich ist das deshalb interessant, weil ich irgendwann Gelegenheit habe, immer mich mit den Älteren zu unterhalten. Und ich höre gerne diese alten Geschichten. Und vor allen Dingen können die mir auch immer noch Sachen erzählen von meinen eigenen Eltern.
An der Längsseite sitzen zwei Frauen nebeneinander und essen Kuchen.
Jedes Mal, wenn hier irgendwo was ist, dann komme ich auch immer wieder. Ich bin ja hier auch aus dem Dorf.
Damit man die Leute mal wieder sieht, weil man ja so nicht geht.
In der Küche und im Saal hilft Martina Friedrich. Sie war hier in Breitenberg selbst schon mal die Seniorenobfrau. Da war sie Mitte 40.
Die Gemeinsamkeit gefällt mir. Man sieht die Leute. Ich mag die Leute.
Martina Friedrich ist hier geboren, aufgewachsen und geblieben.
Ich kenne die Leute alle.
Was auffällt, hier sitzen viel mehr Frauen als Männer.
Männer kommen auch, wie heute. Das heißt, heute sind es mehr Männer, weil der Gesangverein hier ist. Es hat ja auch nicht jede Frau mehr einen Mann, darum geht es ja auch, ne? Aber es sind auch tatsächlich immer ein paar Männer da.
Der Kuchen wird weniger und auch die Teller mit Käse und der Eichsfelder Wurst sind inzwischen deutlich leerer. Ein Tablett mit Eierlikör in kleinen Waffelbechern macht die Runde. Die Männer des Gesangsvereins stehen auf und stimmen das für diesen Seniorenkaffee-Nachmittag letzte Lied an.
Das war schon wieder eine Stunde lang ganz viel Kultur aus Niedersachsen und ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei gewesen sind und nächsten Dienstag, da hören wir uns dann wieder im Kulturspiegel. Ich bin Martina Gielitzer, wünsche Ihnen jetzt noch einen traumhaft schönen Abend mit NDR 1 Niedersachsen. Tschüss.